SWR aktuell Wirtschaft.
Mit Katharina Fortenbacher-Jahn.
7 Jahre lang haben die Schweiz und die EU über ein Rahmenabkommen verhandelt. Allein es war umsonst. Schluss damit, die erhoffte Vereinbarung, die vieles zusammenfassen sollte und vereinfachen, ist damit vom Tisch. Außenminister Maas spricht von einem wirklich heftigen Rückschlag und ist damit heute nicht alleine. Gerade in der Grenzregion zur Schweiz ist die Enttäuschung groß, und einer, der tief im Thema steckt, ist Professor Uwe Böhm, Geschäftsführer bei der Industrie- und Handelskammer Hochrhein-Bodensee in Konstanz. Herr Professor Böhm, was ist denn die größte Hoffnung, die baden-württembergische Unternehmen, vor allem in der Grenzregion, mit diesem Rahmenabkommen verbunden haben?
Ja, es sind natürlich unter anderem im Zusammenhang mit Dienstleistungserbringungen, dass es hier einfacher wird. Momentan müssen Sie ja, bevor Sie einen Auftrag in der Schweiz abarbeiten können, 8 Tage vorher anmelden. Das ist natürlich eine sehr, sehr lange Zeit in der heutigen schnelllebigen IT-Infrastrukturumgebung. Das ist natürlich ein Hemmnis. Und es wäre mit dem institutionalen Abkommen tatsächlich reduziert worden. Also hier hätte man auch Erleichterungen erwarten können. Wäre natürlich sehr zum Vorteil von unseren Unternehmen gewesen.
Wie viele Unternehmen trifft das denn in der Grenzregion?
Also sind bei uns sehr, sehr viele. Gerade in der Grenzregion können Sie davon ausgehen, dass nahezu jedes zweite Unternehmen in irgendeiner Form mit der Schweiz in Kontakt tritt. Man muss es immer sehen, in welchem Verhältnis wirtschaftlich der Austausch zwischen Baden-Württemberg und der Schweiz steht. Und die Schweiz ist einer der wichtigsten Wirtschaftspartner, sowohl import- als auch exportmäßig. Und das müssen wir immer in dem Zusammenhang sehen. Von daher trifft es natürlich mehr das Land Baden-Württemberg und insbesondere natürlich die Grenzregion, wo der Austausch sehr, sehr intensiv ist.
Sie haben jetzt schon gerade ein Beispiel genannt, eben Unternehmen, die in der Schweiz tätig werden wollen, Mitarbeiter dorthin schicken wollen, haben sehr gehofft, dass das bürokratisch einfacher wird, schneller geht. An welchen Stellen sehen Sie denn noch Schwierigkeiten, auf das grenzüberschreitende Wirtschaften zu kommen?
Es ist davon auszugehen, dass sich die Schweiz und die EU, was die technischen Rahmenrichtlinien angeht, nach und nach auseinanderbewegt. Das heißt, es wird irgendwann so sein, jetzt gerade aktuell im Bereich der Medizinprodukte, dass es irgendwann notwendig ist, dass sich ein Schweizer Unternehmen dann in der EU registriert, aber andersrum natürlich auch ein EU- oder deutsches Unternehmen in der Schweiz. Und da haben wir natürlich eine Asymmetrie. Es ist für ein Schweizer Unternehmen natürlich enorm wichtig, den großen Markt EU bedienen zu können. Es ist aber für ein kleines und mittelständisches Unternehmen sehr, sehr teuer, aufwendig und bürokratisch, für einen doch überschaubaren Markt wie die Schweiz eine eigene Registrierung zu machen. Bisher gab es einfach die gegenseitige Anerkennung. Und das ist jetzt das aktuelle Beispiel, das jetzt gerade auf der Agenda steht, aber das kommt dann zukünftig im Maschinenbau, im Bauproduktebereich, im Bereich der Datenschutzgrundverordnung, gegenseitiger Anerkennung des Datenschutzes und so weiter und so fort. Also das wird so nach und nach ein schleichender Prozess des Auseinanderdriftens sein. Also ich sage immer, wir bewegen uns momentan in Richtung einer Art Brexit zu, weg von dem Binnenmarkt hin zu einem reinen Freihandelsabkommen.
Das heißt, Sie haben nicht so viel Hoffnung drauf, dass die bilateralen Beziehungen auch auf der jetzigen Basis weiterentwickelt werden könnten?
Also ich gehe davon aus, dass irgendwann auch die Vernunft die Oberhand gewinnen und sich beide Seiten wieder an den Verhandlungstisch setzen und hier eine gemeinsame Lösung finden. Es waren ja jetzt nicht alle Punkte kritisch, es sind einige Punkte kritisch, und ich bin mir sicher, dass man dann mit gutem Willen auf beiden Seiten auch eine Lösung findet. Mit dieser harten Linie gewinnt momentan sicherlich keiner. Wir wagen zum Beispiel hier in der Grenzregion den ersten Aufschlag, indem wir einen kleinen Wirtschaftskongress machen, wo wir die Vertreter von der EU, Frankreich, Deutschland und Schweiz zusammenbringen, um mal aus Sicht der Wirtschaft nochmal deutlich zu machen, dass hier was geschehen muss.
Sagt Professor Uwe Böhm. Er leitet den Bereich international bei den IHKs in Sachen Schweiz federführenden Industrie- und Handelskammer Oberrhein-Bodensee. Beim Thema Glyphosat gibt es für den Bayer-Konzern wieder eine schlechte Nachricht aus den USA. Aus dem erhofften Schlussstrich im Glyphosat-Streit wird nichts. Einen Deal zum Deckeln der Kosten für mögliche künftige Klagen, den hat ein US-Richter abgelehnt. Ein Ende des Streits rückt damit in weite Ferne, und es zeigt sich, mit der Übernahme des US-Saatgutherstellers Monsanto hat sich Bayer gründlich verrechnet, meint unser Kommentator.
5 Jahre sind seit der ersten Ankündigung vergangen, dass Bayer Monsanto übernehmen will. Ein Schrecken ohne Ende, wie sich jetzt mal wieder gezeigt hat. Denn die Bayer-Führung hat sich verspekuliert. Ihre Logik bei dem USA-Geschäft hatte 2 entscheidende Schwächen. Die Justiz in den USA ist unkalkulierbar und Monsanto hatte in der Öffentlichkeit das denkbar schlechteste Image. Klar, wirtschaftlich konnte man der Fusion, wenn man wollte, einiges abgewinnen. Genverändertes Saatgut und darauf abgestimmte Chemikalien aus einer Hand und damit die Landwirtschaft weltweit, aber vor allem in Süd- und Nordamerika versorgen, das hatte doch was. Und, kleiner Nebenaspekt, lieber wollten die Leverkusener ihren Konkurrenten Monsanto schlucken, als selbst geschluckt zu werden. Aber der Schluck ist schwer verdaulich wegen des Monsanto-Pestizids Roundup. Amerikanische Gerichte sind der Beurteilung der Internationalen Agentur für Krebsforschung gefolgt, dass das darin enthaltene Glyphosat wahrscheinlich krebserregend sei. Anderslautende Studien haben sie als nicht so relevant eingestuft. Rund 9 Milliarden Dollar hatte Bayer bereits als Entschädigung für aktuelle Kläger eingeplant und weitere 2 Milliarden Dollar wollte der Konzern drauflegen, um auch künftige Kläger zu entschädigen, also Menschen, die noch gar nicht wissen, ob sie in 5, 10, 15 Jahren krank werden. Doch da spielte der Richter in San Francisco nicht mit. Was haben diese Patienten davon, wenn sie für eine vergleichbar geringe Entschädigungssumme auf ihr Klagerecht verzichten, fragte er. Bayer konnte ihm offenbar keine befriedigende Antwort liefern. Der Vergleichsvorschlag ist damit vom Tisch und die Schreckensgeschichte geht weiter. Die Lösungsmöglichkeit, die Bayer-Chef Werner Baumann jetzt vorlegt, sieht dürftig aus und zeigt seine Hilflosigkeit. Möglicherweise Einschränkung des Glyphosatverkaufs an Privatkunden, die das Gros der 125.000 Kläger ausmachen, bessere Aufklärung über Risiken, Einrichtung eines Beratergremiums. Reinen Tisch zu machen sieht anders aus. Glyphosat hat einfach keine Zukunft mehr. Die Menschen wollen es nicht haben. Und wenn Werner Baumann das nicht wahrhaben will, sollte er gehen. Nicht erst 2024, wenn sein Vertrag ausläuft, sondern sofort. Seine Fehleinschätzungen bezüglich der Rechtsrisiken haben den Wert des Leverkusener Konzerns zeitweise halbiert. Es sind schon Manager wegen weniger zurückgetreten.
Der Kommentar von Uwe Heusen vom Westdeutschen Rundfunk. Die Corona-Zeit hat zu einem regelrechten Heimwerker-Boom geführt, was der Baumarktkette Hornbach zur besten Bilanz ihrer Geschichte verholfen hat. Hornbach aus dem pfälzischen Borheim meldet einen Gewinnplus von fast 44% gegenüber dem Jahr davor, 326 Millionen Euro. Aber wie sind die Aussichten jetzt für die Zukunft, wo Stück für Stück gelockert wird? SWR-Wirtschaftsredakteur Lutz Heiser, ist es damit erstmal aus mit der großen Nachfrage nach allem, was man zum Werkeln zu Hause so braucht?
Ja, das stimmt. Das könnte man denken, dass es dann alle wieder zunächst mal nach draußen zieht und die Zeit des Heimwerkens erstmal vorbei ist. Hornbach selbst, die Baumarktkette, glaubt das nicht. Und auch viele der sogenannten Trend- und Zukunftsforscher, die glauben nicht daran. Ihr Argument, ihre These ist vielmehr, die Menschen werden sich auch nach der Pandemie weiter ins Private zurückziehen, machen es sich dann eben dort schön. Die haben den Wert des Heims sozusagen entdeckt. Die Menschen sind auf den Geschmack gekommen, werden beispielsweise ja auch nach Corona mehr im Homeoffice arbeiten müssen als zuvor. Und sie werden sich ihre Räume dann eben auch gemütlich gestalten wollen. Die Nachfrage nach Baumarktsortimenten sollte daher hoch bleiben, schätzt Hornbach, und will auch weiter expandieren und in neue Märkte investieren. Und die ersten Monate jetzt im neuen Geschäftsjahr zeigen auch und sprechen auch dafür, dass dieser Heimwerkertrend jetzt erstmal nicht so schnell zu Ende ist.
Und damit auch die guten Zeiten für Baumärkte. Lutz Heiser aus der SWR-Wirtschaftsredaktion. Und in unserem Börsenbericht steht jetzt die Deutsche Bank im Fokus.
Langsames Aufatmen bei der virtuellen Hauptversammlung der Deutschen Bank. Nach 2 Nullrunden könnte es nächstes Jahr zum ersten Mal wieder eine Dividende für die Aktionäre geben. Möglich ist das, weil die Geschäfte weiter gut laufen, vor allem die Erträge aus dem Investmentbanking sprudeln. Der Kurs der Deutschen Bank legt um rund 1% zu. Grund zur Freude auch beim Flugzeugbauer Airbus. Das Unternehmen erwartet, dass der Markt für Verkehrsflugzeuge bald wieder auf Vor-Corona-Niveau zurückkehren wird. Airbus plant deshalb eine Rekordproduktion seiner A320-Reihe. Im vierten Quartal sollen 45 Exemplare gebaut werden. Die Airbus-Aktie ging prompt auf Höhenflug, plus 10%. Und auch der Triebwerkbauer MTU profitiert, plus 3,5% und damit stärkster Gewinner heute im DAX. Einen herben Rückschlag musste dagegen der Pharma- und Agrarkonzern Bayer einstecken. Ein US-Gericht hat einen Vergleichsvorschlag des Konzerns im Rechtsstreit um den glyphosathaltigen Unkrautvernichter Roundup abgelehnt. Bayer-Aktien gingen daraufhin auf Talfahrt. Zwischenzeitlich verloren sie über 5%. Der DAX holte im Verlauf des Tages seine frühen Verluste auf, aber nicht ganz. Am Ende steht er bei 15.422 Punkten, ein Minus von 0,2% gegenüber gestern. Nicolas Buschlüter, ARD Börsenstudio Frankfurt.